dieser zweiten Einheit im Rahmen unseres Glaubensgrundkurses halt, wo wir nochmal mit den 7G schauen wollen, was denn so Grundlagen unseres Glaubens sind. Wir hatten in der letzten Stunde begonnen, dass wir über Gottes Wort, das war so das erste G, gesprochen hatten. Und heute wollen wir kommen zum Thema Gott halt, ne? Das Entscheidende und Zentrale unseres Glaubens, unseren Herrn und Heiland Gott. Da wollen wir drüber nachdenken. Hinweis wie immer an die Geschwister im Internet, wer die Skripte gerne zugeschickt haben möchte per Post oder E-Mail, einfach kurzen Hinweis ans Gemeindebüro, dann gehen die entsprechend zu. Es soll gehen um Gott. Wir haben heute richtig was vor. Also ich weiß gar nicht, ob wir es schaffen werden, aber wir gucken einfach mal. Wir wollen beginnen mit einer Andacht zum Thema des Namens unseres Gottes. Und das ist wichtig, dass wir wissen, wie unser Gott heißt, dass unser Gott einen Namen hat. Und dieser Name lautet Jesus. Und über diesen Jesus-Namen heißt es in Römer 10, 13, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Amen. Also kurz stille werden und beten. Ja, lieber Herr Heiland, wir wollen uns heute in dieser Bibelstunde beschäftigen, ganz zentral mit dir. Wer du bist, was du für uns tust, Herr. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du in besonderer Weise diese Bibelstunde segnen wollest, an jedem Einzelnen, der gekommen ist, hier in den Gemeindesaal, aber auch an im Glauben all derjenigen Geschwister, die zugeschaltet sind, Herr. Wenn wir über dich reden, über dich sprechen, also bedürfen wir in besonderer Weise deines Geleites, deiner Führung durch deinen guten Geist. Und darum wollen wir dich bitten, jetzt für die Andacht, aber auch nachher für die Wortbetrachtung, für das dogmatische Besinnen auf deine Existenz, Herr, dass du alles segnen wollest, eben durch deinen guten Heiligen Geist. Und so wollen wir dich alle miteinander bitten, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Amen. Ich habe diese Andacht überschrieben vom heiligen Jesus-Namen und ich möchte sagen etwas zur Bedeutung des Namen Jesu, zweitens zur Heiligkeit des Namen Jesu und drittens zur Anrufung des Namen Jesu. Und wenn ich gerade gesagt habe, ja, unser Gott hat einen Namen Jesus, dann sagt vielleicht der ein oder andere, ja, aber im Alten Testament, da hat Gott doch einen anderen Namen, als Mose ihn da fragt, ja, wie er denn heißt halt, was er den Israeliten sagen soll, da sagt er ja nicht Jesus, da sagt er Jahwe, ich bin der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Man muss wissen, dass Jahwe dieses Abstrakte ist, das eben nicht zu fassende. In diesem hebräischen Wort Haya, das heißt ja wehen, merken wir uns nochmal nachher, wenn wir über den Heiligen Geist sprechen, wehen, das ist dieses Wort, das diesem Jahwe zugrunde liegt. Das Nicht-Fassbare, ich werde sein, der ich sein werde, ich werde mich als derjenige dir zeigen, der ich mit dir gehe. Man kann dieses Wort sehr, sehr wunderbar übersetzen, aber man kann es eben auch nicht übersetzen, weil Gott da eben nicht fassbar ist, der nicht fassbare Gott. Aber das wird eben im Neuen Testament anders. Und Jesus, das ist der Name unseres Gottes, der heißt, und damit sind wir der Bedeutung namens, Jahwe rettet. Das heißt, das ist die Konkretisierung. Jahwe heißt, ich bin, der ich bin. Und Jesus heißt letztlich, ich bin, der ich bin, wird dich retten. Da ist die Konkretisierung. Hier wird es genauer. Das heißt, der Jesus-Name beinhaltet diesen alttestamentlichen Namen, Jahwe, ich bin, der ich bin. Und das ist die Bedeutung des Namens, und das wird hier auch ausgedrückt in diesem Römer 10 Vers, dass es heißt hier, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der soll errettet werden. Ja, wer den Jesus-Namen anruft, der eben Rettung bedeutet, ich bin, der ich bin, rettet, der wird errettet werden. Also Name ist Programm. Wir kennen das ja auch von unseren Nachnamen. Der eine heißt Fischer, dann weiß man, irgendwann haben seine Vorfahren mal am Boot Fische aus dem Wasser geholt. Der andere heißt Schneider, dann weiß man, irgendwann ist in der Vorfahrenschaft jemand gewesen, der Kleider zusammengenäht hat. Der Müller, da weiß man, irgendwas hat mal die Familie, die Vorfahren damit zu tun, dass Mehl eben gemahlen worden ist. Halt, manchmal gibt es Ortsbezeichnungen, nicht nur vom Beruf, da weiß man, wo die gewohnt haben. Wenn einer Bremer heißt, da wissen wir, der kam nicht aus Hamburg, sondern eben hier aus unserer Heimatstadt halt. Bei meinem Namen ist es genau so, Latzel, das ist ein schlesischer Name aus der Grafschaft Glatz halt, kommt das her, zu Ladislav gehörend halt. Also die Namen haben Bedeutung und auch der Name unseres Gottes hat eine Bedeutung. Und diese Bedeutung heißt eben, Jahwe rettet, das heißt Jesus. Hier ist die Rettung. Und das ist ja auch das, worum es im Evangelium geht, ganz zentral, um Rettung. Wer an diesen Jesus glaubt, der wird errettet, so heißt es hier, wer diesen Namen des Herrn anrufen wird, und er wird gerettet vom Tod. Das ist das, was sich in diesem heiligen und ewigen Namen Jesus ausdrückt hat. Also der Name Jesu lautet von der Bedeutung her, der heilige Jahwe rettet. Ich bin, der ich bin, ist Rettung. Und das betont die Bibel immer und immer und immer wieder, dass nur allein in diesem Namen Rettung ist. Apostelgeschichte 4, in keinem anderen ist es Heil und auch in keinem anderen Namen unter dem Himmel, der den Menschen gegeben ist, soll jemand selig werden. Apostelgeschichte 10, von diesem zeugen alle Propheten, dass durch seinen Namen alle, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden empfangen sollen. Johannes 1, wie viele ihn aufnahmen, den gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Es kommt auf den Namen Jesus an. Und wenn Leute mich fragen, ja, Pastor Latzel, wie muss man denn beten? Muss ich denn immer Jesus sagen? Nee, ich muss es nicht. Aber es gibt keinen Grund, Gott nicht beim Namen zu nennen. Und es ist immer wieder ein Indikator für den Glaubensstand von Leuten, wenn sie dann so sagen, ja, lieber Gott. Oder ob sie sagen, Jesus. Jesus, mein Heiland, mein Herr halt. Also die Bedeutung des Namens Jesus ist halt, dass es eben Rettung ist. Und dieser Name, er ist heilig. Das ist das Zweite, er ist heilig, deshalb mache ich Leuten auch Mut. Sprecht diesen heiligen Jesus-Namen, sagt nicht allgemein Gott, sagt Jesus. Wir werden gleich sehen, dass Jesus Gott ist, ich werde das alles noch ausführen halt, aber das ist so wichtig, dass wir Gott beim Namen nennen. Es gibt keinen heiligeren Namen, es gibt keinen majestätischeren Namen, es gibt keinen mächtigeren Namen, er ist der Name über alle Namen. Wir haben keine heiligen Orte, wir haben auch keine heiligen Gegenstände. Das ist also Quatsch, wenn Leute sagen, ja, diese Kirche ist heilig, nichts, da ist nichts heilig. Heilig wird ein Ort dadurch, dass man darüber den Namen des lebendigen Gottes ausruft. Entscheidend für unseren Gottesdienst ist nicht, dass wir so einen schönen Gottesdienstraum haben, sondern wenn wir einen Gottesdienst beginnen, dann beginnen wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wir schließen auch immer mit diesem dreieinigen Namen, halt, wenn der aaronitische Segen auf einen gelegt wird. Da sagt Gott ja dem Aaron, lege meinen Namen auf sie. Und dann wird dreimal dieser heilige und ewige Namen genannt, eben dieser Jahwe-Name, der aber eben in Jesus die Konkretisierung erfährt. Der Name Jesus ist heilig. Und das ist das, wovor die Bibel auch immer wieder warnt, diesen heiligen und ewigen Namen zu missbrauchen halt. Das dritte Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen. Der Herr wird dir nicht ungestraft sein lassen, der seinen Namen missbraucht. Und wenn der Name missbraucht wird, dann ist es wichtig, dass wir immer wieder auch bereit sind, für die Ehre dieses heiligen Namens einzustehen. So wie David vor den Philistern nicht bereit war, die Lästerung des Namens des lebendigen Gottes hinzunehmen, sondern den Kampf mit Goliath aufgenommen hat, so sind wir auch immer wieder gerufen, für die Heiligkeit dieses Namens einzustehen. Wenn wir nachher die Bibelstunde schließen, natürlich wieder mit dem Vater unser, erste Bitte halt, geheiligt werde dein Name. Und das eine ist es ja mitzusprechen, das andere ist es mit seinem Leben auch dafür einzustehen, egal wo, ob in der Familie, am Arbeitsplatz, für die Heiligkeit dieses ewigen und wunderbaren Namens. Das zur Heiligkeit des Namens übrigens, das ist das Wunderbare, wenn Philipper 2, dort im Philipper-Hymnus, das heißt, es kommt die Zeit, wenn der Herr Jesus wiederkommt, dass in dem Namen Jesus sich alle Knie beugen sollen, auf Himmel und auf Erde, alle müssen sich beugen in diesem heiligen und ewigen Namen. Und wir sind gehalten, diesen Namen, das ist das dritte, diese Andacht anzurufen. So verheißt es ja dieses Andachtswort halt, dass jeder gerettet werden wird, der diesen Herrn Namen anruft halt. Und das ist etwas, was nicht nur hier im Römerbrief steht, sondern in der Apostelgeschichte, in der Pfingstrede des Apostel Paulus, des Apostel Petrus halt, beim Joel im Alten Testament immer wieder, wer diesen Namen anruft, der wird errettet werden. In diesem Namen dieses lebendigen Gottes ist alles Heil, da ist alle Rettung drin. Und wenn wir in diesem Namen auch beten werden, dann werden wir ganz andere Gebetserhörungen erleben halt. Johannes 14 heißt, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Johannes 16, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr es nehmen, dass eure Freude vollkommen wäre. Jetzt darf man das nicht so sehen wie bei Rumpelstilzchen, wo man das eine magische Wort hat oder so irgendwie so einen Zauberspruch hätte, sondern wenn wir im heiligen Namen beten, beten wir anders. Wir beten eben nicht mehr egozentrisch, wir beten christozentrisch, wir beten eben im Namen, wo wir eine ganz andere Ausrichtung haben, auch mit unseren Gebeten. Aber wenn wir dann wirklich im Namen beten, dann wird uns im Namen Jesu, dann wird uns eine ganz andere Vollmacht gegeben halt. Das verheißt eben, der Römerbrief sagt uns halt, jeder, der diesen Namen anrufen wird, das darf er wissen, er wird gerettet werden. Und das dürfen wir wissen, die wir an diesen Jesus glauben, in diesem Namen beten, wenn wir ihn anrufen, unseren Herrn und Gott, dass wir dann gerettet werden. Amen. Ich möchte noch einmal stille werden. Herr, ja, lieber und Heiland, das wollen wir tun, auch zu Beginn dieser Bibelstunde, deinem heiligen und ewigen Jesus-Namen die Ehre geben. Wir beten dich an und wir loben und preisen dich, dich, unseren Herrn und Heiland, Jesus Christus, Herr. Wir wollen dir Dank sagen, dass du unser Herr bist, Herr, dass wir dir nachfolgen dürfen, Herr, dass wir die Bedeutung dieses deines Namens haben erkennen dürfen, Herr, und dass du unser Gott bist, Herr. Danke, dass du in einer persönlichen Beziehung mit einem jeden Einzelnen stehst, der sein Leben dir gegeben hat, Herr, und dass wir dich, lieber Vater, nennen dürfen. Wir loben und preisen dich darüber, geben dir die Ehre. Amen. Ja, wenn ich jetzt auch gerade im Gebet ein paar Dinge miteinander verwoben habe, ich sage Jesus und ich sage lieber Vater, dann kommt bei dem einen oder anderen so, ja, aber das ist doch nicht irgendwie zusammengehend halt, nicht? Das ist doch irgendwie getrennt oder ist es doch nicht so? Und wenn wir uns heute in dieser Bibelstunde Gedanken machen darüber, wer Gott ist und wie Gott ist, so ist das das Zentrale, was ich heute sagen werde halt, dass wir einen dreieinigen Gott haben. Das ist etwas ganz Wichtiges, etwas ganz Grundlegendes halt für alles Verständnis, dass wir einen Gott haben, der zwar einer ist, sich aber dreifach offenbart, der eine Person ist, drei unterschiedliche Personen ist halt, aber ein Wesen, einen dreieinigen Gott. Und das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, gerade in Bezug auf die Person Jesus, dass wir hier Gott vor uns haben und dass wir den nicht trennen. Diese Lehre von der Dreieinigkeit Gottes nennen wir in der Theologie Trinität, von Trias und Unitas. Trias heißt drei und Unitas eins, Trinität. Und die Trinität kommt so wörtlich als Wort nicht in der Bibel vor. Auch Dreieinigkeit kommt nicht vor. Aber die Dreieinigkeit wird in der Bibel komplett bezeugt. Und das ist wichtig, dass das eine Leistung der Dogmatik ist. Ich erkläre das immer wieder, weil das wichtig ist. Manche Leute das nicht verstehen, sagen, ja, das Wort Dreieinigkeit kommt in der Bibel nicht vor. Deshalb ist Gott kein dreieiniger Gott. Es gibt gewisse Dinge, da hat man nicht, ich sage mal, ein Kapitel oder zwei Kapitel, sondern man muss das Gesamtzeugnis der Schrift nehmen und daraus dann die Lehre zusammenfassen. Das ist auch bei der Lehre vom Abendmahl so, das ist bei der Lehre von der Taufe so, da finden wir nicht ein Kapitel, sondern da müssen wir das Ganze halt verstehen. Und so ist es auch bei der Trinität, bei der zentralen Aussage dessen, wie Gott ist. Ich werde gleich im letzten Punkt etwas sagen, dass Gott noch viel, 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 viel mehr ist. Aber das ist das Entscheidende. Also das, was wir letzte Woche schon gemacht haben, wir haben letzte Woche über Gottes Wort gesprochen. Auch da haben wir schon gesagt, Gott ist das Wort. Das ist auch ganz wichtig, dass er sich im Wort offenbart, dass das die einzigste Offenbarungsquelle ist. Aber das andere ist eben, dass Gott ein Dreieiniger ist. Das ist für mich das Allerwichtigste, diese beiden Punkte. Und die muss man sauber verstanden haben. Die anderen Dinge sind auch wichtig. Aber das ist das Wichtigste, zu sagen, wir haben nur eine Offenbarungsquelle, das Wort Gottes. Das ist Gott. Und wir haben einen Gott, der ein Dreieiniger ist halt. Und dass die Dreieinigkeit biblisch ist, das möchte ich uns hier bei diesem zweiten Punkt noch einmal vor Augen stellen. Und ich möchte das in so einem Viererschritt tun. Ich möchte erstens was dazu sagen, dass Gott einer ist. Zweitens, dass eben Jesus Gott ist. Drittens, dass der Heilige Geist Gott ist. Und viertens etwas sagen über die dreifaltigen Zeugnisse, die trinitarischen Zeugnisse. Das erste ist, Gott ist einer. Das macht die Bibel immer wieder klar und deutlich. Erste Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Punkt. Einer. Also das Schma Israel, also das zentrale Glaubensbekenntnis des Volkes Israel im Alten Bund, 5. Mose 6, 4. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist Gott alleine. Er alleine. Wir haben nur einen einzigen Gott. Gott ist nur einer. Nicht drei, wie uns irgendwelche Lügner dann sagen. Nochmal, es ist ein Wesen, es sind drei Personen. Aber das muss man verstehen. Dreieinigkeit heißt nicht drei Götter nebeneinander, sondern es ist ein und derselbe Gott. Das bezeugt die Bibel immer wieder. Es gibt nur einen Gott. 1. Korinther 8 heißt es, so haben wir nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm. Und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Wie? Wir haben nur einen Gott, klar. Und einen Herrn, auch klar, aber einmal ist es der Vater, einmal ist es Jesus, sagt es 1. Korinther 8 halt. Da kommen wir gleich zu, weil eben Jesus und weil auch der Heilige Geist Gott ist. Aber erstmal festhalten, dass das Erste, das ist das ganz klare Zeugnis, wir haben nur einen Gott. Aber dieser Gott ist eben bezeugt in dreifacher Weise, in drei Personen, Vater, Sohn und Heilige Geist. Beim Vater ist kein Thema, der Schöpfer von Anfang an, das ist eben Gott, da hat keiner ein Problem mit. Bei der Gottheit Jesu ist das schon etwas anders, dass Jesus Gott ist. Und das möchte ich an der Bibel zeigen, warum die Bibel das als klares Zeugnis hat. Und da habe ich vier Punkte, die das an der Bibel deutlich belegen. Erstens, Jesus sagt es selber. Lesen wir Johannes 10,30, da sagt Jesus, ich und der Vater sind eins. Johannes 14,8 sagt er, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist ja das auch, wofür er dann umgebracht wird. Das haben die Juden damals als Gotteslästerung erfahren, dass sie gesagt haben, hey, das kann nicht sein, der ist nicht Gott. Aber diesen Anspruch stellt Jesus Christus. Er sagt, ich und der Vater sind eins. Und deshalb geht er folgerichtig auch dazu hin, dass er zum Glauben an sich aufruft. Also die Israeliten waren gerufen, nur an Jahwe zu glauben. Wehe, man glaubt an irgendetwas anderes, dann kam der Zorn Gottes. Jetzt kommt dieser Jesus und sagt, ihr müsst an mich glauben. Nicht? Johannes 11, wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und er fragt der Martha, glaubst du das? Glaube an Jesus. Und das wäre schlimmste Gotteslästerung, wäre Jesus nicht Gott. Aber weil er Gott ist, ruft er zwangsläufig eben auch zum Glauben an sich auf. Also das Erste, Jesus sagt das ganz klar, die Bibel bezeugt das ganz klar, Jesus und der Vater sind eins. Aber nicht nur in der direkten Gleichsetzung ist es so, sondern auch in einem ganz wichtigen Wort ist es so, dass daran deutlich wird, dass Jesus Gott ist, nämlich bei der Zeichnung als Herr. Jahwe ist der Herr. Das ist hunderte Mal im Alten Testament. Also Gott ist der Herr, der Herr. Der Herr meint eben, wenn wir das lesen, das ist eben Jahwe, das ist eben der Lebendige, das ist der Chef über allem. Und im Neuen Testament heißt es immer wieder, Jesus ist der Herr. Jesus ist der Herr Jesus Christus. Wenn jetzt der Vater Herr ist, so wird er in der Bibel immer wieder bezeichnet. Und wenn Jesus als Herr bezeugt wird, ja, entweder stimmt da die Bibel nicht, oder aus der Mathematik, das ist ja das, was man immer sagt, nicht? Wenn zwei Größen einer dritten gleich sind, sind sie untereinander gleich. 2 mal 6, 12, 3 mal 4, 12, also muss 2 mal 6 auch gleich 3 mal 4 sein. Genauso ist es hier. Weil Jesus der Herr ist und weil der Vater der Herr ist, ist auch Jesus gleich dem Vater. Das ist an diesem wichtigen, zentralen Wort so, dass eben Jesus der Herr ist. Wenn wir den Johannesprolog lesen, Johannes 1 halt, wird das auch nochmal deutlich halt. Da haben wir beim letzten Mal ja drüber gesprochen halt, nicht am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das Wort, also der Logos, ist Jesus. Aber Gott ist der Logos. Jesus ist Gott, auch hier zu Beginn des Johannesevangeliums ganz klar. Er ist eben Gott. Heißt es weiter Johannes 1,14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also das, was im Sohn kommt, im Logos, ist vom Vater. Der Vater und der Sohn sind eins. Das ist das Zweite, diese Gleichsetzung im Herrn. Das Dritte ist, dass eben an zahlreichen Stellen der Bibel Anbetung passiert gegenüber Jesus. Also als Jesus in die Welt kommt, da kommen die Weisen aus dem Morgenland, sagen zu Herodes, wir wollen jetzt hingehen und anbeten. Dann kommen sie hin, beten ihn an, bringen ihm Gold, Weihrauch, Myrrhe und beten ihn an. Johannes 9, als der Blinde geheilt wird, geht er hin und betet Jesus an. Himmelfahrt, als Jesus von den Jüngern weggenommen wird, wir gehen jetzt ja nächste Woche auf Himmelfahrt zu, halt, dann beten die Jünger Jesus an. Aber Anbetung, das ist ganz klar, nach Offenbarung 19, vielen anderen Stellen, steht allein Gott zu. Wenn jetzt nun Jesus angebetet wird, aber nur Gott angebetet werden darf, ja, was machen wir da, wenn die Bibel irrtumslos ist? Dann bleibt nur ein Weg, ja, dann muss Jesus Gott sein, weil er eben angebetet wird. Oder auch im Philipperhymnus, den ich eben erwähnt habe, nicht, dass eben der einst alle Knie bekennen sollen. Sie müssen sich beugen. Das ist ja Anbetung, dass Jesus der Herr ist. Das müssen dann alle Menschen sagen. Eines Tages werden sie reingezwungen in diese Anbetung. Sie können gar nicht mehr anders halt, dass sie diese Anbetung leisten, die zum Inhalt hat, dass Jesus der Herr ist. Oder auch zum Beispiel Johannes, der ungläubige Johannes, also der Thomas, ungläubige Thomas, als er da sagt, ja, das glaube ich nicht, ehe ich nicht die Finger in seine Wunden gelegt habe. Dann kommt Jesus halt und als er die Finger reinlegt, die Gotteserkenntnis hat, was sagt er dann zu Jesus? Mein Herr und mein Gott. Ja, also das ist das klare Zeugnis, dass das eben auch in Anbetung passiert. Und das Letzte, der letzte Punkt, der das beweist, dass Jesus Gott ist, ist die Frage einfach des Erlösungswirken auf Golgatha. Wie könnte ein Mensch, egal wie furchtbar der Tod ist, mit seinem Tod für Abermilliarden Menschen Sühnung erwirken? Niemand könnte das. Das würde gar nicht funktionieren. Das reicht nicht. alle Lämmer, die an Passa geschlachtet wurden, die so viel Blut vergossen haben, das Irdische reicht nicht. Gott selber musste das bringen. Das ist die tiefste Wahrheit unseres Glaubens, dass Gott sich für uns schlachten lässt, umbringen lässt. Das ist das Besondere eben auch des Christentums, was anders ist als alle anderen Religionen, die immer danach fragen, wie kann der Mensch zu Gott kommen. Hier kommt Gott zum Menschen und schafft Erlösung. Das konnte nur Gott tun, die Sünde der gesamten Welt tragen. Also das sind die vier Dinge, wo man sieht, jawohl, Jesus ist Gott. Aber nicht nur Jesus ist Gott, auch der Heilige Geist ist Gott. Also die Frommen tun sich damit nicht schwer, so nach dem Motto, ja, Jesus ist Gott halt, das ist ganz klar für wiedergeborene Leute. Beim Heiligen Geist, so in den pietistischen Kreisen, ist das schon ein bisschen anders, weil man hat ja so ein bisschen Angst, man ist ja kein Pfingstler halt und Berliner Erklärung von vor über 100 Jahren, ja, da nimmt man so ein bisschen Abstand halt. Aber es ist so, auch der Heilige Geist ist mit dem Vater und dem Sohn wahrer Gott. Also auch das kann man ganz klar an der Bibel sehen. Erstens an den Attributen, die dem Heiligen Geist zugeordnet werden. Also die Bibel beschreibt an vielen Stellen die Eigenschaften des Heiligen Geistes halt. Und die sind unzweideutig göttliche Eigenschaften. Also er ist erstens allgegenwärtig. Psalm 139, Vers 7. Egal wo ich hingehe, ich kann nicht fliehen vor deinem Geist. Allgegenwart hat nur Gott. Er ist allwissend. 1. Korinther 2,11. Er ist souverän, Johannes 3,8, der Geist weht, wo er will halt. Und er ist ewig. Und das sind Attribute, die nur Gott hat. Nur Gott ist ewig, nur er ist souverän, er ist allwissend, er ist allgegenwärtig. Zweitens, was die Gottheit des Heiligen Geistes belegt, ist genau dasselbe, was bei Jesus auch gewesen ist. Auch der Heilige Geist wird Herr genannt. Also 2. Korinther 3,17 halt, da wird klar bezeugnet, dass der Geist Herr ist, genau dieselbe Formulierung wie über Jesus. Also wenn der Geist Herr ist, wenn Jesus der Herr ist, wenn der Vater Herr ist, dann wissen Sie, das ist ein und derselbe Gott. Und das Dritte, was beim Heiligen Geist deutlich wird, ist das Verhältnis zu Jesus, der ja Gott ist. Das ist ja ganz interessant, wenn man sieht, was in der Geburtsgeschichte passiert, was immer wieder betont wird. Also Gott kommt in diese Welt in Jesus. Aber wodurch kommt er in diese Welt? Nun, durch den Heiligen Geist. Also deshalb ist die Frage der Jungfrauengeburt auch etwas ganz, ganz Zentrales unseres Glaubens. Und wenn ich das aufgebe, dann ist das nicht nur irgendwie eine Frage einer biologischen Möglichkeit, die Gott genutzt hätte oder nicht, sondern zu sagen, durch den Heiligen Geist kommt Jesus in diese Welt. Und das wird immer wieder betont halt. Also als Josef da die Frau verlassen wird, da sagt der Herr, was sie empfangen hat, das ist vom Heiligen Geist. Und jetzt dann Elisabeth und Maria sich treffen, auch da nochmal ganz klar, hier ist der Heilige Geist halt, der Jesus geschafft hat. Auch als Jesus dann sein Wirken beginnt, tut sich der Himmel auf und dann kommt der Heilige Geist auf. Und bis dahin hat er ja relativ unscheinbar gelebt halt, so als junger Mann, die ersten Jahre seines Lebens hier auf Erden halt. Und das Wirken beginnt eben, als der Heilige Geist kommt. Das heißt, es ist der Geist Gottes, der Heilige Geist, der Jesus in diese Welt hineinbringt. Und jetzt können wir sagen, ja, wie ist denn das mit der Subordination? Wer ist denn dann höher halt, nicht? Ei- oder Henne-Problem. Aber das ist da halt gar nicht, weil es alles derselbe Gott ist. Das ist Gott. Der Heilige Geist ist Gott. Auch in der Bibel wird das immer wieder deutlich an vielen Stellen halt. Also zum Beispiel, wenn wir sehen, Apostelgeschichte 5, die Geschichte, wo da Hananias und Sapphira die Gemeinde betrogen haben. Und ich lese da mal vor, was da steht in Apostelgeschichte 5, 3 bis 4. Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Und dann kommt es, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast. Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du es dir in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Wie? Erst sagt doch Petrus hier, er hat den Heiligen Geist belogen, jetzt hat sie Gott belogen, nun wir lösen das auf. Also ganz klar, also der Heilige Geist ist Gott. Und dass das eben ein Wesen ist, drei Personen, das macht sich auch an den trinitarischen Zeugnissen der Heiligen Schrift deutlich halt, die sich immer und immer wieder finden. Und ich habe hier wirklich nur einen kleinen Ausschnitt, längst nicht alle, da gibt es viel, viel mehr, die das letztlich bezeugen, und zwar schon im Alten Testament. Also ich habe eben gesprochen von dem aaronitischen Segen, der dreimal einsetzt mit der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Dreimal der Herr, dreifache Segnung, weil der Herr ein dreifacher Gott ist. Als Jesaja bei seiner Thronvision den Thron Gottes sehen darf und die Engel, die darum schwirren, dann singen sie was? Heilig, heilig, heilig. Dreimaliger Anbetungsruf. Nicht fünfmal, nicht siebenmal, nicht einmal, dreimal. Heilig, heilig, heilig. Es gibt diese wunderbare Geschichte, als Abraham Genesis 18 besucht wird von Gott. Da ist klar, Gott besucht ihn, er ist da, aber es sind drei Personen. Und wenn man dann im hebräischen Urtext liest, ist es ganz interessant, wie das immer wechselt, die drei Personen und der Singular, der dann spricht. Und das passt gar nicht zusammen. Da sagt man, die haben gerade radikalische Fehler gemacht. Es sei denn, dass der eine Mann die drei Singular sprechen halt. Also es ist ein ganz komischer Text, der nur verständlich wird, wenn man sagt, Gott ist ein Dreieiniger, der eins und drei zugleich ist halt. Und auch im Neuen Testament haben wir natürlich immer wieder diese dreieinigen Zeugnisse halt. Wir alle, die wir hier sind, sind wir getauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also die Taufe, das zentrale Sakrament am Beginn unseres Glaubenslebens halt, einfach dreifach trinitarisch. Als Jesus dann den Heiligen Geist, also wenn man das sieht, diese Abschiedsreden, Johannes 14 bis 16, liest im Johannesevangelium, das ist immer wieder mit diesen trinitarischen Zeugnissen voll halt. Also da ist dann jeder Satz komplett, da weiß man gar nicht, was ist denn jetzt wichtiger, was ist wo. Also heißt es, Johannes 14, der Tröster aber, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren, euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Der Vater sendet im Namen Jesu. Also muss ich auch mal überlegen, der Vater sendet im Namen Jesu. Jesus gibt dem Vater, nochmal, das sind so Dinge, wo man klar sagen muss, das sind so Feinheiten, nicht? Aber das, was bei uns ist, ist der Heilige Geist, wo wir den Kontakt zum lebendigen Gott haben. Oder ein Kapitel später heißt es, wenn aber der Tröster kommen wird, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgibt, der wird der Zeugnis geben von mir. Immer wieder dieses Dreifache oder Schluss des 2. Korintherbriefes, halt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Also wäre nicht der Herr ein dreieiniger Gott, würde Paulus das nicht auf einer Ebene genannt haben, halt zu sagen, halt die Liebe Gottes, was kann denn daneben stehen, halt nicht? Und doch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes und die Gnade des Herrn Jesus, halt, das ist eine Ebene halt zu sehen, weil der Herr, der dahinter steht, eben ein einziger ist halt. Das müssen wir festhalten als zentrale Lehraussage der Bibel über unseren Gott. Wir haben einen dreieinigen Gott. Vater, Sohn und Heiligen Geist. Es sind drei unterschiedliche Personen, aber es ist eine Gottheit, ein Wesen. Dreieinigkeit, klares Zeugnis der Bibel. Da könnte ich vieles mehr zu sagen. Ich habe auch schon mal, ich glaube, 4 Stunden komplett über Trinität gemacht. Halt. Ich kann das hier nur kurz anreißen, halt. Aber das vorweg. Wir haben noch ein paar andere Sachen, was wir gucken wollen, wie Gott ist. Ich sage aber noch weiter zur Trinität. Da gehe ich jetzt kurz drüber. Was auch nochmal dann klar ist, dass das jetzt nicht irgendwie Idee von Pastor Latzel ist, halt, sondern das ist Grundlage unseres Glaubens. Und nicht nur unseres Glaubens der Protestanten, sondern aller bibeltreuen Lehre. Wir haben das in den Bekenntnissen, ich habe letzte Woche schon mal was zu den Bekenntnissen kurz gesagt, halt zu sagen, niedergelegt, eben das Zeugnis über die Trinität. Und wir haben ja mit der katholischen Kirche, mit der orthodoxen Kirche gemeint, dass wir die drei altkirchlichen Bekenntnisse haben, Athanasium, Nicenum und Apostolikum. Und jeder, der Priester, Pfarrer, Pastor werden will, muss schwören bei seiner Ordination, dass er diese Bekenntnisse wahrt. Das ist allen Glaubensfamilien einig, bei allem, was sonst schwierig und falsch auch ist, aber da hat man so einen Grundkonsens. Und das Zentrale dieser drei Bekenntnisse ist eben die Dreieinigkeit Gottes halt. Apostolikum heißt es da ganz klar, dass wir ja fast jeden Sonntag beten, ich glaube an den Heiligen Geist. Im 3. Artikel. Also das ist ja auch im Konfirmandenunterricht halt, die Glaubensbekenntnisse sind immer dreigeteilt. 1. Artikel Gott der Vater, 2. Artikel Gott der Sohn, das ist meistens das längste, und 3. Gott der Heilige Geist. Nizänung, ebenso Aufteilung, Dreiteilung halt, wie das Apostolische halt. Und da heißt es im 3. Artikel, wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird. Das Athanasium heißt, das ist der rechte christliche Glaube, dass wir einen Gott in drei Personen und drei Personen in einer Gott ehren und nicht die Personen ineinander mengen, noch das göttliche Wesen zertrennen. Eine andere Person ist der Vater, eine andere Sohn ist der Heilige Geist. Wie gesagt, also es ist ein Gott, es ist ein Wesen, aber drei Personen. Und wer etwas anderes lehrt, ist ein Irrlehrer. wieder hinkommt und sagt, irgendwie Jesus ist nicht Gott, der Heilige Geist ist nicht Gott, sofort Rückwärtsgänge. Es gibt Dinge, das sind Bekenntnisfragen, deshalb Bekenntnis. In Bekenntnisfragen gibt es nichts zu wackeln. Bei Erkenntnisfragen kann man diskutieren. Abendmahl mit Alkohol, ohne Alkohol, Taufe als Baby, oder das sind Erkenntnisfragen. Da kann man sich auch zerlegen als Gemeinde drüber, gar kein Thema. Aber in Bekenntnisfragen gibt es keine Diskussionen, sondern da gibt es sofort das Anathema. Wer einen anderen Gott bringt, wer nicht sagt, dass Jesus Gott ist, sofort Rückwärtsgang, gar kein Thema. Genauso Heidelberger Katechismus. Was glaubst du vom Heiligen Geist? Das ist Frage 53. Da heißt es erstens, dass er gleich ewiger Gott mit dem Vater und dem Sohn ist. Zweitens, dass er auch mir gegeben ist und dass er mir dadurch den wahren Glauben, Anteil an Christus und all seinen Wohltaten gibt, mich tröstet und bleibt bei mir in Ewigkeit. Frage 25, die ist anders als hier abgedruckt, da habe ich einen Fehler gemacht. Das heißt, Frage 25, warum nennst du denn drei Vater, Sohn und Heiliger Geist, wo Gott doch nur einer ist? Halt, Antwort dann, weil der Heilige Geist mit dem Vater und Sohn der eine wirkliche ewige Gott ist. Punkt. So haben es unsere Väter im Glauben auch nochmal, die Reformierten, auf den Punkt gebracht, einfach zu sagen, das ist Kern unseres Glaubens. Und nochmal, das kann man biblisch noch viel, 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 viel tiefer fahren, gar kein Problem. Aber das müsst ihr wissen, wo immer das in Frage gestellt wird, haben wir es mit Irrlehrern zu tun, die nicht mehr bei der Bibel sind. Also da muss man sofort dann die Rückwärtsgänge einlegen. Also da gibt es nichts zu diskutieren. Ich habe das hier beim fünften Punkt aufgeschrieben, in Fragestellung des trinitarischen Gottesbildes. Das war die Frage der ersten vier, fünf nachchristlichen Jahrhunderte. Ist Jesus Gott? Und da hat es wirklich Leute gegeben, die dagegen gegangen sind. Arius, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass die arianischen Streitigkeiten, auch das erste Mal, wo sektiererisches irrlehrendes Christentum kam, war mit Arianismus hier nach Mitteleuropa. Der Arius hat gesagt, es ist eben nicht Gott. Der hat nicht die wahre Gott, hat so ein bisschen so untergeordnet halt. Aber wenn wir das unterordnen, dann ist das Erlösungswerk nichts mehr wahr. Wenn nicht Gott selber auf Golgatha steht, dann haben wir dort keine Rettung. Dann ist alles in Frage zu stellen halt. Und das ist ganz wichtig, das ist der Erzketzer. Da müssen wir immer wieder gegengehen. Wo immer wieder gesagt wird, Jesus ist nicht Gott. Bei den Zeugen Jehovas, liebe nette Menschen, sehr bemüht, da kann sich manch einer missionarischen Scheibe dran abschneiden halt. Aber die kommen mit einer brutalen Irrlehre. Die sind verloren für Zeit und Ewigkeit, weil sie eben Jesus nicht als Gott anerkennen. Genauso im Islam. Der wird von keinem Muslimen was Schlechtes über Jesus hören. Aber die Sache zu sagen, Jesus ist Gott, daran scheiden sich die Geister. In seinem Namen ist die Rettung. Hier ist allein das Heil. Nicht der Berliner Stadtschloss, diesen Namen, den sie oben drüber geschrieben hat, nicht, weil sie jetzt nicht mal rein. Oh, was ein Skandal, das darf man nicht sagen. Doch, so ist es. Das ist der Alleinanspruch. Nur in diesem Namen Jesus ist letztlich Rettung halt. Und das ist ganz wichtig, dass wir das wissen, dass wir das vor Augen haben halt. Jesus ist Gott, der Heilige Geist ist Gott, der Vater ist Gott. Das ist ganz zentral. Wenn ich das jetzt hier so mache, wir haben ja auch Glaubensgrundkurs, wenn Leute das sehen, gerade auch Anfänger im Glauben, ist das so wichtig, dass man da nicht wackelt halt. Ich habe unter dem vierten Punkt noch aufgeschrieben, was so Theologen alles Mögliche zur Trinität auch gesagt haben, halt, weil das ist schwer zu verstehen. Das ist so wie vieles im Glauben halt, nicht? Wir haben Gott, der vorherbestimmt, der alles weiß von Anbeginn, wer erwählt ist, wer verloren ist. Trotzdem müssen wir uns selber noch entscheiden, das kriegen wir nicht beieinander. Genauso auch bei der Trinität, letztendlich verstehen tun wir es nicht. Und immer wieder haben sich Theologen bemüht, da irgendwelche Dinge hineinzubringen, es zu verstehen. Martin Luther hat die Trinität mit dem Akt des Siegelns verglichen. Er sagt, das ist wie mit Vater, Sohn und Heiliger Geist, mit dem Siegel, das ist der Vater, der Siegelwachs, das ist eben Jesus Christus, und das Eindrücken des Siegels, das ist eben der Heilige Geist. Und als alles drei zusammen ist, dann hat man das Siegel. So sei Gott. Das Siegel ist halt Gott, und er beschreibt das eben in diesem Bild, damals den Leuten stärker bekannt, weil eben natürlich noch Briefe geschrieben wurden und die gesiegelt wurden halt. Karl Barth, der hat seine ganze Dogmatik, wer das schon mal gesehen hat, das ist eine ganze Bücherei voll, so ein ganzer Schrank halt, seine Dogmatik, der weiße Wal, weil das so viele weiße Bücher sind halt, komplett von der Trinität her aufgebaut. Und er sagt, der Vater ist der Offenbarer, Jesus ist die Offenbarung und der Heilige Geist ist das Offenbarsein. Der Vater sei die Verhüllung, also der Gott, der noch unbekannt ist, Jahwe, der nicht zu fassende Gott. Jesus sei die Enthüllung. Und der Heilige Geist sei letztlich die Selbstmitteilung. Also der findet noch ganz andere Begriffe auch dazu. Aber wie gesagt, das Zentrale ist tatsächlich, dass wir diesen dreieinigen Gott haben. Und das Interessante ist, dass diese Dreieinigkeit sich auch niederschlägt in unserem Kirchenjahr. Ihr wisst das ja, oder Sie wissen das, ich bin großer Fan des Kirchenjahres halt. Nicht, dass ich das liturgisch überinterpretieren will, und das hat auch, wie gesagt, jetzt keine biblische Begründung, dass wir es machen müssen, aber eben viele biblische Hintergründe. Und das Kirchenjahr ist auch trinitarisch geprägt. Wir haben im Kirchenjahr einmal ja die festlose Zeit und die festvolle Zeit. Also die festvolle Zeit ist eben von Advent bis Ende von Pfingsten. Und dann haben wir in der festvollen Zeit, da haben wir die drei großen Hauptfesten: Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Und diese Feste kann man auch jeweils Vater, Sohn und Heiliger Geist zuschreiben. Weihnachten, eben Werk des Vaters. Gott kommt in diese Welt. Jesus ist ja nur ein kleines Baby, halt der Heilige Geistmann, aber das ist das Fest des Vaters. Ostern, ganz klar, Kreuz und Auferstehung, das ist das, was Jesus tut. Und Pfingsten, Ausgießung des Heiligen Geistes. Und dann haben wir die festlose Zeit, also der zweite Teil des Kirchenjahres. Da hat man ja dann ein sogenanntes Ideenfest geschaffen halt. Also nämlich die, dass man sagt, ja, das hat so im Leben Jesu gar nicht so eine Anwendung, aber um Abgrenzung gegen Irrlehre hat man so um 800 das Trinitatisfest erfunden. Und heute ist es ja so, dass die zweite Hälfte des Kirchenjahres dann gezählt wird nach Trinitatis. Wissen Sie immer, wenn Sie Losung lesen oder im Gottesdienst, ich grüße Sie alle zum 17. Sonntag nach Trinitatis. Da gehen dann so 22, 23 Sonntage ins Land, bis dann das Kirchenjahr zu Ende ist halt. Und Trinitatis ist eben das Fest, was nach Pfingsten gefeiert wird, an dem Sonntag nach Pfingsten, wo wir Dreieinigkeit bedenken. Aber alle Benennungen auch hier haben zu tun, eben alle Sonntage mit der Dreieinigkeit. Also das ist ganz spannend, dass, wie gesagt, auch das Kirchenjahr, so wie es sich jetzt nach 2000 Jahren rausgebildet hat, eine ganz wichtige Besinnung auf die Dreieinigkeit hin ist. Das ist das Zentrale, was ich sagte, wir haben einen dreieinigen Gott und wir haben einen Gott, der das Wort ist. Das habe ich eben schon gesagt, das sind die beiden ganz zentralen Aussagen über Gott. Aber über diesen unseren Gott gibt es so viel, viel mehr zu sagen. Und wenn ich jetzt in dieser Stunde über Gott versuche zu referieren, so ist das letztlich eine Unmöglichkeit, weil wir als niedrige Menschen kaum über Gott sprechen können, der sehr viel höher ist als wir. Wir können ja nur das nehmen, was in der Bibel steht. Und ich habe jetzt hier 30 Punkte aufgeschrieben, halt, wie Gott ist. Ich hätte auch 300 hingekriegt, also nicht, weil ich so schlau bin, sondern weil einfach so viel in der Bibel steht. Aber das wäre dann wirklich den Rahmen gesprengt. Wir beschränken es auf diese 30. Die ersten beiden habe ich abgearbeitet. Den ersten Punkt gerade eben versucht nochmal deutlich zu machen, wir haben einen dreieinigen Gott, so ist ein irres Gott. Das zweite war in der ersten Stunde, wir haben einen Gott, der ein Gott des Wortes ist. Und all die anderen Dinge, die habe ich jetzt auch nicht in irgendeiner Wichtigkeit zusammen. Da kann jeder gucken, was ist. Und nochmal, es ist auch nicht vollständig. Da gibt es vieles, vieles mehr. Das ist der Versuch einer Annäherung. Punkte, die mir sehr wichtig sind, die ich versuche dann weiterzubringen, wenn ich davon erzähle, wie denn Gott ist. Drittens, Gott ist ein verborgener Gott. Das müssen wir wieder wissen, dass er eben, Luther nennt es den Deus absconditus, der verborgene Gott. Der Gott, den wir eben nicht ergründen können. Als Hiob Erklärung möchte im Wettersturm, da sagt er, gürte dich wie ein Mann, jetzt pass mal auf, was jetzt passiert, wo warst du denn halt? Ne? Und wir können ihn nicht begreifen, das ist die Grenze der Theologie, das müssen wir wissen. Alle Theologie hat damit zu tun, dass man an Grenzen kommt. Gerade wenn wir über Gott nachdenken, wie er ist, man muss mal über Ewigkeit nachdenken, über Allwissenheit, dass alles bei ihm schon passiert ist, dass es keine Zeit bei ihm gibt halt nicht. Ein Gott, den wir so in dieser Dreidimensionalität nicht fassen können. Es bleibt immer wieder auch ein Gott, der rätselhaft ist, so wie die Jünger mit Jesus über den See fahren, als er den Sturm stellt und sie fragen, wer ist dieser? Wer ist denn dieser Gott? Und es ist genau wichtig auch, denn ein Gott, den wir verstehen können zu 100%, wo wir sagen, haben wir jetzt alles aufgeschrieben, packe ich mir in die Westentasche, den habe ich begriffen. Der kann nicht Gott sein, mit dem will ich auch gar nicht glauben. Dass dieser Gott größer ist als alle menschliche Vernunft, als alles menschliche Erkennen, ist Grundlage dieses lebendigen Gottes. Gott ist ein verborgener Gott. Aber er ist eben auch, das ist der nächste Punkt, ein geoffenbarter Gott. Das hat Gott wohlgefallen, dass dieser ewige, heilige, für uns nicht zu verstehende Gott gesagt hat, ich möchte mich diesen Menschen, meinen Geschöpfen kundtun. Er offenbart sich uns. Zunächst mal im Alten Testament so langsam, annähernd halt, immer verborgen, wenn man da die Gottesbegegnung sieht, bei einem Elia, bei einem David, bei Mose, bei Abraham, kaum fassbar. Und dann wird er konkret. Worin? In Jesus Christus. Hier ist der geoffenbarte Gott, der geoffenbarte Gott. Zu sehen halt, er bleibt nicht der Verborgene halt. Er offenbart sich uns, er zeigt sich uns und er schenkt uns seine abschließende Offenbarung in sich selber. Nochmal, Gott ist das Wort in seinem Wort. Offenbarung des lebendigen Gottes ist ein Gott, der sich uns offenbart. Und das möchte er. Er möchte sich uns mitteilen. Er möchte sich uns zeigen, wie er ist in all der Unmöglichkeit, weil er der Ewige ist und wir die Vergänglichen halt. Aber das ist der Wunsch dieses lebendigen Gottes auch, dass er ein offenbarter Gott ist. Übrigens, das sind manche Dinge, wo wir denken, das widerspricht sich. Also er ist verborgener Gott und geoffenbarter Gott. Und trotzdem ist es das, was die Bibel so als Zeugnis von Gott uns deutlich macht. Fünftens, Gott ist ein liebender Gott. Johannesbrief heißt immer wieder, Gott ist die Liebe. Die Agape, nicht der Eros, nicht die Philia, er ist die Agape, die hingebungsvolle Liebe. Die Liebe, die nicht nach sich selber fragt, sondern sie für den anderen da ist. Das ist das, was Gott für uns ist und was er in Jesus Christus auf Golgatha für uns getan hat. Hingebungsvolle Liebe, er hat uns alle Liebe gezeigt. Niemand hat größere Liebe, heißt es in Johannes 15, als dass er das Leben lässt für seine Freunde. Wir sind Freunde Gottes, wenn wir das Werk Jesu Christi angenommen haben. Er ist ein liebender Gott und das ist sowas Fantastisches. Wenn man im Glauben das erleben und erfahren kann, ich bin geliebt. Das ist ja der Wunsch von uns allen. Wir wollen geliebt werden. Also die kleinen Kinder von ihren Eltern, wenn eines Tages die Großeltern da sind, von den Enkeln halt nicht. Man will vom Ehepartner geliebt werden, halt von der Ehefrau, vom Ehemann. Der Pastor will von der Gemeinde geliebt werden, halt die Politiker von ihren Wählern und all diese Dinge. Das wollen wir alles. Das ist tief in uns halt. Und wir wissen alle, wie schwierig das ist mit Menschen, die immer wieder Liebe auch zurückziehen. Enttäuschte Liebe mit all diesen Dingen. Aber wir haben eine Liebe, auf die wir uns verlassen können, die niemals bricht. Das ist die Liebe in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus halt. Gott ist ein liebender Gott. Gott ist aber auch ein richtender Gott. Wir haben eben im Gebetskreis den Wochenpsalm gelesen, davon gelesen, Psalm 98, dass er eben richtet. Und zwar richtet einmal in Liebe, das ist das, was er auf Golgatha getan hat, aber er wird auch richten in furchtbarer Brutalität und härte das, wenn er ein zweites Mal wiederkommen wird. Gott ist der Richter über alle Welt. Ein Richter, vor dem sich alle Menschen zu verantworten haben. Er ist ein richtender Gott. Ein siebtes, Gott ist ein persönlicher Gott. Das ist ein Gott, der in die persönliche Beziehung hineingeht, der uns bei unserem Namen ruft. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, Jesaja 43. Als Lukas 19, Jesus unter dem Maulbeerfeigenbaum in Jericho steht, da ruft er ihn persönlich beim Namen Zachäus, den er gar nicht vorher gekannt hat, also ihm nicht begegnet ist, irdisch halt, komm zu mir. Die persönliche Begegnung im Namen, das ist das Tolle, was bei der Taufe passiert, wenn Gott unseren Namen ausrufen lässt, vor sich einfach zu sagen, er hat eine persönliche Beziehung mit uns. Das ist das, was wir erleben durften, als wir in zum Glauben kamen, dass auf einmal in uns etwas passiert ist, dass der Heilige Geist in uns Wohnstätte genommen hat und wir verändert wurden, wir in einer persönlichen Beziehung, in einer Liebesbeziehung stehen. Er liebt uns und möchte, dass wir ihn lieben als höchstes Gebot. Er ist ein ganz persönlicher Gott, der mit mir geht. Er ist auch der Gott für alle anderen. Er ist der Gott über die ganze Welt, über das ganze Universum. Aber es ist eben auch mein ganz persönlicher Herr und Heiland. Gott ist ein persönlicher Gott, was sowas Fantastisches, nicht? Ich möchte, dass einer mit mir geht. Da gibt es so ein wunderbares Lied. Und das ist Jesus Christus, unser persönlicher Gott, der mit mir geht. Achtens, Gott ist ein befreiender Gott. Das ist so die Botschaft des Alten Testamentes, der Gott, der aus der Knechtschaft befreit, als er sich im ersten Gebot vorstellt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter, der dich aus Ägypten, also aus der Knechtschaft geführt hat, befreit hat, das Befreiungshandeln, das sich dann fortführt in Jesus Christus, der uns befreit von der Macht der Sünde und von der Macht des Todes. Ein befreiender Gott, der uns von Ängsten befreit. Dass wenn wir uns fürchten in dieser Welt, Gott kommt und sagt, hey, du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin doch da. Ein befreiender Gott, der uns in so viele Freiräume stellt. Ein fantastischer, großartiger Gott. Er ist neuntens ein gnädiger Gott. Immer wieder halt es im Alten Testament eben von der Gnade Gottes, die so groß ist. Denn Gott ist gnädig und barmherzig. Er ist gnädig. Wie gnädig ist er mit uns? Nicht nur, dass er uns zum Leben gebracht hat, dass er uns Glauben geschenkt hat. Nein, dass er uns immer wieder auch vergibt, immer wieder einen Neuanfang macht mit uns schwachen Menschen halt. Ein gnädiger Gott. Gott ist etwas ganz Wunderbares, wenn man diese Gnade erlebt hat. Diese unverdienbare Herannahme des Allmächtigen. Gott ist ein zorniger Gott. Das ist wieder so ganz was anderes halt. Ja, er ist gnädig, aber er ist auch zornig. Auch das ist immer wieder klar, dass gesagt wird, auch das bewegt diesen Gott. Er kennt Zorn. Dem ist es nicht egal, wie seine Geschöpfe handeln, sondern er ist auch zornig und er wird zornig. Und wenn wir am Ende der Zeiten gucken, was passiert in der Offenbarung, wenn die Zornesschalen Gottes ausgegossen werden über diese Erde, also das ist nicht nur ein Momentum des Alten Testamentes, denn Gott ist immer derselbe gewesen, der verändert sich nicht. Der Gott, der in 1. Mose 1 beschrieben ist, ist derselbe Gott wie in Offenbarung 22 und ist ein zorniger Gott. Und wehe den Menschen, die unter dem Zorn Gottes stehen, auch wehe unserem Land, das sich immer mehr von Gott abwendet. Das hat Konsequenzen. Eine Politik, die nicht mehr nach dem lebendigen Gott fragt, Kirchen, die nicht mehr nach Gott fragen, dann kommt der Zorn Gottes und wehe dem, der unter dem Zorn Gottes steht halt. Er ist ein allmächtiger Gott. Diesem Gott ist nichts unmöglich. Allmacht, unfassbares Momentum. Allmächtig, der mit einem Wort das ganze Universum geschaffen hat, der dir und mir das Leben gegeben hat, seine Allmacht, der uns am Leben hält, der so viel Wunder tut, ein allmächtiger Gott. Wir können ihn überhaupt gar nicht überschätzen in dem, was er tun kann. Er ist so groß, er ist so fantastisch, so allmächtig. Das ist etwas ganz, ganz Fantastisches zu wissen. Dieser Gott hat mich lieb, ist auf meiner Seite halt, ist mein persönlicher Gott, der allmächtige Gott, viel stärker als alles Irdische, ein allmächtiger Gott. Ein heiliger Gott, das ist das 12. Er ist heilig. Und zwar so heilig, dass wir eigentlich gar keine Begegnung mit ihm haben dürfen. Heilig, immer wieder anzubeten in seiner Heiligkeit. Gibt keinen heiligen Vater. Wenn sich da jemand nennen lässt, dann ist das Gotteslästerung, nichts anderes halt zu sagen. Das geht nicht. Menschen sind nur dann heilig, wenn sie den Heiligen Geist haben. Da, insofern ist der Papst natürlich heilig, aber nicht heilig als jemand, der per se unfehlbar sei halt. Nicht heilig ist Gott allein. Nur Gott allein ist der Heilige. Und wir werden Heilige durch den Kontakt mit ihm. Er ist ewig. Es gibt keinen Anfang und es gibt kein Ende. Für unser Leben gibt es einen Anfang und ein Ende. Geburtstag, Sterbedatum. Für diese Welt gibt es einen Anfang und ein Ende halt. Für alles Irdische gibt es einen Anfang und ein Ende. Prediger 3. Es hat alles seinen Anfang, hat alles ein Ende halt. Nur bei Gott nicht. Er ist ewig. Der war immer und wird immer sein. Nur einfach mal über dieses Momentum nachdenken, Ewigkeit. Kein Anfang, kein Ende. Unfassbar. Und so ist unser Gott. Er ist ewig. Und er schenkt uns im Glauben an ihn ewiges Leben bei ihm. Auch das ist etwas Fantastisches. Wir werden teilhaben an der Ewigkeit, wenn wir an ihn glauben und diesem ewigen Gott nachfolgen. Er ist ein fordernder Gott. Er ist ein wunderbarer, fantastischer Gott, der so vieles für uns getan hat, aber der hat auch Anforderungen an uns. Er, der heilig ist, fordert von uns Heiligung. Er sagt zu uns, das ist der Wille Gottes, dass wir eben Heiligung leben. Er fordert unsere Dankbarkeit, er fordert unseren Einsatz, dass wir die Gaben, die er uns gegeben hat, nicht nur für das Weltliche gebrauchen, sondern er fordert uns auf, dass wir die einsetzen halt. Und da ist ganz klar, dass er das auch richtet eines Tages. Da kann man nicht sagen, ja, habe ich einfach keinen Bock drauf, mache ich nicht. Das, was dieser lebendige Gott mir gegeben hat, das verschwende ich nur für das meine, das ist mir doch egal. Nochmal, wir haben einen richtenden Gott, der Forderungen an uns stellt, der klar sagt, wie du zu leben hast, wie du mit deinen Eltern umzugehen hast, wie du mit deiner Vergebungsbereitschaft umzugehen hast, Anforderungen an uns, was du als Pastor mit deiner Gemeinde zu tun hast halt, Anforderungen, die dieser lebendige Gott stellt. Das ist spannend halt zu sehen, welche Anforderungen nicht nur meine Ehefrau, meine eigenen Gelüste am Leben haben, sondern was Gott von meinem Leben haben möchte halt. Ein fordernder Gott. Er ist ein helfender Gott, der uns beisteht. Das ist so wunderbar. Ruf mich an in der Not, so will ich dich erretten und sollst meinen Namen preisen halt. Ein helfender Gott. Wir sind nicht allein in dieser Welt. Es sind nicht nur unsere eigenen Hände, unser eigenes Geld, unser Intellekt oder unsere Freunde, unsere Verwandten, die uns helfen. Vor allen Dingen der lebendige Gott, der bei uns ist. David, der gegen den Goliath auftritt, der dann sagt, der mir geholfen hat gegen Löwen und Bären, der wird mir auch helfen gegen diesen Philister. Vertrauen auf die Hilfe Gottes. Da kannst du ganz getrost nach vorne gehen. Und das ist das, was Gott möchte. Er möchte helfen. Er ist für uns ein Helfer, ein helfender, beistehender Gott halt. Die ganzen Geschichten von Jesus, wie er Menschen hilft, im Elend, in ihrer Trauer, in ihrer Krankheit, in ihrer Ausgegrenztheit. Ein helfender Gott, so auch für uns. Er ist ein erschaffender Gott. Ja, er hat alles geschaffen, er ist der Schöpfer. So bekennen wir es im Glaubensbekenntnis. Schöpfer Himmels und der Erde. Er erschafft. Er schafft Neues. Er schafft Neues. Aber das ist der nächste Punkt auch. Er vernichtet auch. Das ist in seiner Hand. Er gibt Leben, er nimmt Leben. Und er schafft Neues und er verhindert Neues. Er macht Wege auf und er macht Wege zu. Das ist das, was unser Gott macht. Also die Rettungstat am Sinai halt. Er schafft einen neuen Weg, eine Hilfe, eine Rettung für das Volk Israel. Aber er vernichtet gleichzeitig das Volk der Ägypter. Beides sind Elemente des Wesens Gottes. So ist Gott. Beides. Vernichtend und erschaffend. Gott ist ein heilender Gott. Konfirmanden müssen jetzt auswendig lernen, Psalm 103, nicht? Lobe den Herrn, meine Seele, was in mir ist, dein heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Ganz viel an Heilung dürfen wir in dieser Welt schon erleben, aber allerspätestens eines Tages, wenn wir im himmlischen Jerusalem sind. Aber Er ist nicht nur ein Gott, wie gesagt, der in der Ewigkeit heilt, auch hier, der Verletzungen heilt, Dinge, die wir nicht mehr ändern können, die zwischen Menschen gewesen sind, ein heilender Gott. Aber auch der wirklich wie ein Arzt heilt, wenn ich daran denke, was wir alle schon erlebt haben bei der Salbungshandlung hier bei uns, wo Gott wirklich wie ein Arzt medizinisch eingegriffen hat. Ein heilender Gott. Wenn man einen Anruf gekriegt, da waren Joachim Krüger und ich in Jesteburg bei jemandem, hatten eine Salbung vollzogen. Die Frau war schon tot im Prinzip, die Tochter da angerufen. Wir fahren dahin, salben die Leute. Und zwei Tage später ruft der Chefarzt an und sagt zu mir, was haben Sie mit meinem Patienten gemacht? Na, also dann weiß man nicht, ich habe nichts gemacht zu sagen, da konnte ich dem erzählen, was der lebendige Gott tut. Ein heilender Gott halt, nicht zu sagen, das steht nicht in unserer Verfügung. Er heilt oder heilt nicht, er macht einen Weg auf oder nicht, aber da hat er ein großes Wunder getan halt. Er ist ein barmherziger Gott. Ein barmherziger Gott, der ein Herz für die Armen hat, für die armen Sünder, für die armen sterblichen Menschen. Ein barmherziger Gott, der aber auch von uns natürlich fordert, dass wir barmherzig sein sollen halt. Gott ist ein vorherbestimmender Gott. Alles, was in unserem Leben passiert, alles weiß dieser lebendige Gott schon. Der ist ja in einer anderen Ebene. Er ist der Ewige. Bei dem ist alles schon passiert. Alles, was schon werden wird, ist schon passiert. 2027 ist schon passiert, wenn sie überhaupt erleben werden halt. Also alles, was morgen kommt, alles ist schon passiert. Unser Todestag ist alles schon bei ihm passiert. Der weiß schon alles. Deshalb hat er auch uns die Offenbarung geben können. Er weiß alles. Er hat alles vorherbestimmt. Auch dieses Nachdenken darüber ist eine unfassbare Tiefe. Also wenn ihr mal Zeit habt, denkt einfach mal über die Vorherbestimmung eures Lebens nach, die bei Gott schon passiert ist. Also eine Tiefe, ein Wahnsinn. Irre, wie dieser Gott ist. Er ist ein souveräner Gott. Das heißt, niemand sagt ihm irgendetwas. Er ist niemandem irgendetwas schuldig und er muss sich von niemandem verantworten. Er ist der absolute Souverän, der überall steht. Eines Tages sagt er, ich falte alles zusammen. Nicht nur Bremen, nicht nur die Erde, das ganze Universum. Das war's. Er entscheidet das. Ob er es noch 1000 Jahre weitergehen lässt oder ob es nächstes Jahr soweit ist. Er ist souverän in allem. Er ist souverän, Gebete zu erhören, Gebete zu verwerfen. Er steuert den Kriegen in aller Welt. Er ist der Souverän, nicht irgendwelche Politiker oder sonst irgendetwas. Der lebendige Gott ist der Souverän. Auch das ist so ein Moment, um darüber nachzudenken, dass alles, wirklich alles in dieser Welt am Thron Gottes vorbeigeht. Der souveräne Gott. Man kann es kaum denken, man kommt in der Tiefe kaum hinterher, aber es ist das, was die Bibel bezeugt. Gott ist ein ordnender Gott. Gott hat uns Ordnungen gegeben in der Schöpfungsordnung, in der Erlösungsordnung. Er hat ganz klare Regeln gegeben. Er hat uns die 10 Gebote gegeben, wie zwischenmenschliches Leben zu funktionieren hat. 10 Gebote, also so wenige Worte. Und doch, wenn man sich daran hält, kann man das ganze Leben gestalten halt. So einfach, so banal halt. Aber es ist das, was Gott möchte, wie die Menschen leben. Ihm gegenüber, aber eben auch untereinander. Er hat die Ordnungen geschaffen. Er hat die Ordnungen der Physik geschaffen. Alles, was da Mediziner, was Biologen, Physiker alle entdecken und alles. Ordnungen, die der lebendige Gott gegeben hat. Unfassbar, welche Ordnungen dieser Gott gegeben hat. Aber eben auch in seiner Erlösungsordnung, dass er sagt, ihr könnt es nicht reißen. Ich muss es machen. Ich sterbe für euch, damit ihr erlöst seid. Er ist ein tröstender Gott, der Heilige Geist. Im Griechischen heißt er Paraklet, Parakaleo, der Trost. Er ist ein Tröster. Das ist so eine der Grundeigenschaften, nicht nur helfend, sondern tröstend. Zu wissen, ich habe einen Trost. Er ist bei mir, ich habe Trost. Egal wie dunkel die Stunde wird, egal wie schwierig es ist, der Heiland ist da. Ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Das ist unser Gott, ein Gott, der uns zur Seite steht, egal was passiert. Ein Gott des Trostes. Ich wollte allein schon wegen diesem Punkt 23 nicht ohne Gott leben, weil ich weiß, dass ich in ihm allen Trost habe und haben werde. Und mir tun die Menschen so leid, die das nicht haben. Als Seelsorger weiß man was davon, wenn Menschen ohne Trost in die Schwierigkeiten des Lebens müssen, in die Abschiede, in all die furchtbaren Dinge, die diese Welt bereithält. Und wie gut, dass wir da nicht allein sind, dass wir einen Gott haben, der uns tröstet. Gott ist ein zu fürchtender Gott. Die Furcht des Herrn, das ist immer wieder das, was gefordert wird. Die Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Wenn wir so einen Gott haben, der allmächtig ist, der ewig ist, der heilig ist, halt, da bleibt uns nur eins, die Ehrfurcht als sündige Menschen. Ehrfurcht, sich zu beugen vor dem Lebendigen, vor dem Heiligen. Er ist ein zu fürchtender Gott. Auch das ist Element dieses lebendigen Gottes, ihm die Ehrfurcht zu bringen. Er ist ein Gott, der uns die Freude schenkt. Also die Frucht des Geistes ist Freude. Und so wie wir als gute Eltern, als Väter und Mutter für unsere Kinder Freude haben, wollen wir, dass sie ein glückliches Leben führen. Noch viel, viel mehr unser lebendiger Gott. Das ist das, was immer wieder bezeugt. Deshalb ist ja auch das, was Evangelium ist, die fröhliche Botschaft, die freudige Botschaft von der Erlösung. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ein freudeschenkender Gott. Und der eben nicht nur die Freude möchte, sondern der in uns durch den Heiligen Geist die Freude auch verwirklicht hat. Das ist das Wunderbare an unserem Herrn und Heiland. Gott ist ein Gott des Friedens. Er ist der Gott, der am Ende der Zeiten den Shalom schaffen möchte, den Frieden, dass alles dann wieder zusammenkommt. Die, die gegen ihn standen, vernichtet werden, halt in die Hölle gehen, aber dass er dann im Frieden, im Shalom mit den Seinen leben kann. Und wenn er den Segen auf uns legen lässt, jeden Gottesdienst, dann mündet er ein im Frieden. Er lege auf uns seinen Frieden, seinen Shalom. Das ist das, was er haben möchte. Und der Grundfrieden, den er haben möchte für uns, ist der Friede mit ihm. Denn ohne sein Erlösungswerk auf Golgatha liegen wir im Kriegszustand mit Gott. Da sind wir in Feindschaft mit Gott, so heißt es in der Bibel. Aber durch das Blut Jesu Christi ist eben Frieden geschaffen. Und das ist der Wunsch, den Gott, unser uns liebender Gott, hat mit seinen Geschöpfen. Und er möchte noch mit allen Menschen auf dieser Welt, die ihn noch nicht angenommen haben, Frieden machen. Und deshalb sollen wir rausgehen, sollen wir missionieren und das Friedensangebot am Kreuz von Golgatha den Menschen unterbreiten. Er ist ein Gott der Hoffnung. Dieses Attribut wird immer wieder verwandt, dass immer gesagt wird, der Gott aller Hoffnung. Gerade Paulus spricht am Korintherbrief immer wieder von der Gott aller Hoffnung. Wenn man diesen Gott hat, dann gibt es kein endgültiges Haus. Dann gibt es immer wieder Hoffnung. In Dantes göttlicher Komödie, also ist nur ein literarisches Werk, aber da steht über der Hölle, lass alle Hoffnung fahren. Das ist die Hölle, wenn du keine Hoffnung hast. Hoffnungslosigkeit. Das ist ähnlich wie mit dem Trost, Hoffnungslosigkeit. Aber bei unserem Gott gibt es keine Hoffnungslosigkeit, weil er der Gott aller Hoffnung ist. Und er schenkt immer wieder denen, die zu ihm gehören, eben auch Hoffnung. Das ist das Wunderbare. Wir haben einen Gott, der der Gott der Hoffnung ist. Er ist ein lebendiger Gott. Er ist kein toter Buchstabengott, sondern er ist lebendig. Er offenbart sich hier in den Buchstaben, im Wort. Aber er wird lebendig. Gott ist lebendig. Das ist das Wunderbare. Er ist erfahrbar. Und zwar so erfahrbar, wie es tiefer nicht sein kann, wie es nur die Liebe letztlich ist, halt nicht auch so zwischenmenschlich. Das ist ja so das Lebendigste, was man erleben kann, wenn man in tiefer Liebe entbrannt ist, was weiß ich, als junger Mann zur jungen Frau oder wenn man Mutter geworden ist zu seinem Kind. Diese Liebe, das ist so eine Lebendigkeit, die in einem ist, egal was sonst ist halt. Aber noch stärker ist das, was Gott ist. Er ist lebendig, er ist ja auferstanden. Jesus lebt, das ist ja die Botschaft, haben wir draußen auch im Garten. Er ist lebendig und du kannst in eine lebendige Beziehung mit ihm eintreten. Das ist das, was Glauben ausmacht. Er ist ein lebendiger Gott, kein toter Gott, das ist nicht irgendwie eine Götze, die nicht antwortet. Mit dem kannst du kommunizieren, den kannst du erfahren, den kannst du lieben, seine Liebe spüren halt. Er ist lebendig, unser Gott. Und unser Gott ist ein herrlicher Gott. Ja, der ist ein unfassbarer Gott. Er ist wirklich herrlich, über alle Herrlichkeiten halt. Wenn man die Beschreibung in der Bibel liest, was im himmlischen Jerusalem sein wird, wenn wir dann mit ihm sein werden, Herrlichkeit über Herrlichkeit, mehr als überhaupt wir uns vorstellen können, halt, ist dieser Gott. Alle Bilder, die gebraucht werden, zeugen von dieser unfassbaren Herrlichkeit, die so groß und so gigantisch ist, dass sie ein Sterblicher nicht ertragen kann. Es ist einfach zu viel. Es ist ein Overkill an Gutem und an Fantastischem halt. Aber so ist unser lebendiger Gott. Er ist ein herrlicher Gott. Und er ist eben, und das ist das Letzte, ein zu lobender Gott. Für all das, was ich eben aufgeführt habe, ist es der, der eben ja, alle Ehre, all Lob und Preis verdient. Und deshalb ist er zu loben und zu preisen. Deshalb ist das ja auch Standard in unserer Liturgie, dass wir immer wieder singen, allein Gott in der Höhe sei er. Nochmal diese Dinge, ich erkläre das ja immer wieder mit der Liturgie, das hat tiefste Bedeutung. Also nicht, weil wir sagen, wir müssen das machen, weil schon Generationen vor uns, sondern weil das theologisch so sinnvoll ist, dass man das mindestens einmal am Tag macht, mindestens am Sonntag, aber auch sonst immer wieder Gott zu loben und zu preisen für das, was er ist, dass er so herrlich ist, dass er helfend ist, halt, dass er ein befreiender Gott ist, dass er ein allmächtiger Gott ist, dass er heilig ist für alles, was er für einen schafft. Wenn man das verstanden hat, ist das ein Automatismus. Es ist dann nichts mehr, was der Liturg, was der Pastor einen aufrufen muss zu tun, sondern wenn ich Gott erlebt habe, wie er ist, dann wird der Lobpreis ihm gegenüber in Großteil meines Lebens einnehmen. Das ist so. Dann sind nicht mehr das Bitten, dass die Autoreparatur nicht so teuer wird und das, was es ist, die nächste Untersuchung mit dem Diabeteswerten vernünftig sind, Zentrum sein, sondern dann wird es eben der Lobpreis Gottes sein, weil er eben ein zu lobender Gott ist. Das in so einem Schnelldurchlauf, 30 Punkte, da wie zu unser Gott ist. Nochmal, nicht umfassend, da gäbe es viel mehr noch drüber zu sagen. Gott ist viel, viel größer als der kleine Pastor Latzl auf so eine halbe DIN A4-Seite hinknallen kann halt. Aber es war so ein Stück weit reinschmecken in das, was die Bibel sagt, wie Gott sich uns eben offenbart. Mache an der Stelle einen Punkt. 12.29 Uhr, fast Punktlandung. Nächste Stunde machen wir mit dem nächsten G weiter. Dann werden wir über das Gebet sprechen, da wo wir eben an Gott uns wenden und mit ihm sprechen dürfen. Ich möchte jetzt gerne zum Ende dieser Bibelstunde über Gott noch mit uns beten. Ja, lieber Herr und Heiland, wir haben damit gerade geschlossen, dass wir uns einmal noch mal vor Augen haben stellen lassen, Herr, dass du ein zu lobender Gott bist. Und das wollen wir tun. Wir wollen dich loben und preisen, dir die Ehre geben. Du bist der Heilige, du bist der Ewige, du bist der Allmächtige, du bist der zu ehrende Gott. Du bist der Gott, der uns hilft, der uns beisteht, der uns Hoffnung schenkt, der uns lieb hat, der uns erlöst hat, Herr. Gelobt und gepriesen seist du in aller Ewigkeit. Und wir danken dir, dass du kein toter Götze bist, sondern dass du ein lebendiger Herr bist, mit dem wir in Beziehung stehen dürfen. Und wir wollen dir Dank sagen, dass wir den Glauben haben dürfen. Wir wollen dir Dank sagen, dass wir diese Beziehung leben dürfen, dass wir deine Liebe spüren und dass wir diese Liebe erwidern dürfen, Herr. Gelobt und gepriesen seist du. Danke, dass du unser Gott bist. Danke, dass du als unser Schöpfer uns erwählt hast, dass wir an dich glauben dürfen, Herr. Stärke du uns in diesem Glauben. Wir geben dir die Ehre. Ich möchte dich bitten jetzt für die Geschwister, die hier sind, um dein Mitgehen, auch für die, die zugeschaltet sind. Du siehst sie, Herr, mit all ihren Problemen, mit all ihren Schwierigkeiten, mit ihren Sorgen, Herr. Ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen um dein Geleit, deine Führung und um deine Hilfe. Und danke, dass wir uns darauf felsenfest verlassen dürfen, dass du da bist, egal was passiert, dass du unsere Hoffnung bist. Und so wollen wir am Ende dieser Bibelstunde schließen, Herr, in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast, und sprechen gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Amen. Wir verabschieden uns von den Geschwistern aus dem Internet. Seid Jesus anbefohlen. Tschüss.